HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
In seinen Händen wird die akustische Gitarre zu einem unerschöpflichen Füllhorn musikalischer Ideen. Mit seinem virtuosen Fingerpicking-Stil hat er ganze Generationen von Gitarristen beeindruckt und beeinflusst. Als Begleiter von Hannes Wader wurde er bekannt, aber bald schon begab er sich selbst auf Solopfade und entwickelte als zweites Erkennungsmerkmal neben dem virtuosen Gitarrenspiel seine stets etwas heiser, aber dafür umso glaubwürdiger klingende Stimme. Der Doppelkopf heute mit Werner Lämmerhirt. Mein Name ist Jürgen Schwab. Hallo, Herr Lämmerhirt.
Grüße Sie, hallo.
Sie sind Gitarrist, Sie schreiben, Sie singen aber auch eigene Lieder, Sie geben Workshops. Welche Berufsbezeichnung würden Sie sich denn geben?
Eigentlich am liebsten als Musiker, ganz normal.
Ihr Name, Herr Lämmerhirt, ist mit der akustischen Gitarre verbunden, wie kaum ein anderer in Deutschland. Haben Sie es denn jemals auch auf der elektrischen versucht?
Ich habe mal eine besessen, das ist ganz lange her. Das ist, glaube ich, Ende der 70er Jahre habe ich mal so eine preiswerte japanische elektrische Jazzgitarre zugelegt, weil ich gedacht habe, ich möchte mal ein paar Solo-Läufe irgendwie über meine eigenen Kompositionen im Playback drüber spielen oder sonst was. Aber ich bin mit dem Teil überhaupt nicht klargekommen, mit dem Sound auch nicht. Außerdem ist das Problem, wenn man eine elektrische Gitarre hat, dass es einen Wust an Gerätschaften nach sich zieht. Man muss bestimmte Verstärker haben, man muss bestimmte Sachen haben, wobei eine akustische Gitarre einfach, da muss man nur einen Satz Saiten haben, um den mal ab und zu wechseln und die Gitarre klingt so. Man muss nichts anderes haben. Und man kann diese Gitarre auf der Straße benutzen, am Lagerfeuer oder wo auch immer im Konzert. Und man muss keine Verstärkersachen mitschleppen und dementsprechend ist das schnell wieder ad acta gewesen und ich habe die Gitarre dann irgendwann wieder verkauft an jemand, der viel, viel besser damit umgehen konnte.
Hat ja auch mit Ihrem Stil zu tun, Fingerpicking. Können Sie den Hörern, die nicht Gitarre spielen, erklären, was da genau passiert, wie Sie die Gitarre traktieren?
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass beim Fingerpicking, dass es eine bestimmte Zupftechnik in der rechten Hand ist. Und man kann es so erklären, eigentlich wie auf dem Klavier die linke und die rechte Hand. Die tiefen Töne sind ja auf dem Klavier eben links. Und da sind diese Bassläufe, die man mit der einen Hand spielt, sagen wir mal ein Boogie Boogie oder sowas in der Richtung, so dam da dam da dam da dam. Das ist dann eben mit der linken Hand auf dem Klavier und die andere Hand, die rechte, die macht eben die Töne gegen diesen Rhythmus. Und so muss man sich das auf der Gitarre vorstellen. Die rechte Hand, der Daumen in den Basstönen, der macht eben diese Wechselsituation. Dam da dam da dam da dam da dam. Und die Finger, die drei Finger, die spielen eben den Gegenrhythmus liedmäßig dazu. Und so ergänzt sich das zu einem kompakten Stil, der eigentlich vom Piano kommt. In den 20er Jahren ist das von den Bluesmusikern, von den farbigen Bluesmusikern in Amerika so auf die Gitarre mehr oder weniger übertragen worden, weil nicht jeder sich ein Klavier leisten konnte von diesen Bluesmusikern. Und die haben versucht, das Klavier zu imitieren. Also, soweit, wie ich das irgendwann mal so erfahren habe im Laufe der Jahre, dass es diese Art von Geschichte ist jedenfalls. Und ich kann mir das gut vorstellen, weil so kann man es auch gut erklären.
Mhm. Nun, sind Sie in Deutschland einer der Ersten, die sich mit dieser Technik beschäftigt haben, zumindest auf dem Niveau, und haben es zu einer erstaunlichen Virtuosität gebracht. Bekannt wurden Sie Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre mit diesem Stil. Hatten Sie denn Vorbilder? Wie haben Sie das gelernt? Heute gibt es ja Unterrichtsliteratur en masse, aber damals wahrscheinlich nicht, oder wie war das?
Es war nicht einfach, aber weil mein Interesse oder meine Sehnsucht auch danach, dieses zu beherrschen, da habe ich natürlich alles, was ich irgendwie zur Hände bekam und zu Gehör bekam, auch habe ich aufgesogen wie ein Schwamm. Und meine Initialzündung war eigentlich, das ist ganz witzig, das ist eine LP gewesen von Donovan. Da gibt es einen bestimmten Titel, der nennt sich Tangerine Puppet. Das ist eine ganz einfache Amol-Kiste. über drei Akkorde und ein ganz einfaches Stück. Und ich konnte schon einigermaßen gut Gitarre spielen, aber dieses Fingerpicking, das habe ich noch nicht so richtig drauf gehabt. Und plötzlich merkte ich, dass da so eine Daumenbewegung ist und plötzlich konnte ich das mitspielen mit ihm zusammen. Ich habe das stundenlang mir, also diese Platte, das war meine Initialzündung. Und später dann habe ich natürlich viele andere Musiker kennengelernt. In Berlin war sowieso ein Schnittpunkt in den 70ern, wo sehr viele Amerikaner auch in den Clubs auftraten und die natürlich schon dieses Material, so was ich auch später dann selber gerne gespielt habe, so ein bisschen konnten. Vielleicht noch schlecht als recht, aber jedenfalls, es war so viel, dass ich Interesse dafür zeigte und es mir zeigen ließ auch. Und wir haben ja in den hinteren Backstage-Räumen, da ging es eigentlich ab. Das hat das Publikum vorne gar nicht mitbekommen. Das Wichtigste war hinten. Und da, wo die ganzen Kollegen sich da nächtelang Jam-Sessions oder diskutiert oder gezeigt und gelernt und vorgetragen von neuen Sachen und alles sowas. Und da habe ich das meiste gelernt. Und in der Zeit, wo ich auch auf der Straße Musik gemacht habe und durch Europa getrampt bin und auf der Straße gelebt habe, da habe ich natürlich auch viele Leute getroffen, die auch unterwegs waren und von denen auch viel, viel gelernt habe. Auch.
Das werden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher behandeln. Wer war denn so dabei an Kollegen bei diesen Backstage-Sessions? Waren da Kollegen dabei, die man heute noch kennt?
Ja, zum Beispiel einer, der später dann auf der einen LP von Hannes Wader, heute hier, morgen dort, dieses eine wunderschöne Solo drüber spielt, das ist Tom Cunningham. Und mit Tom habe ich später auch eine Produktion zusammen gemacht, also er hat mich produziert, nannte sich Heimspiel, als ich wieder in Berlin eine CD machte. Und deswegen, weil ich hatte nie in Berlin eine Platte gemacht, deswegen hieß sie auch Heimspiel. Dann diese ganze amerikanische Fraktion, die existiert teilweise heute noch, weil der Großteil der Leute lebt heute noch in Berlin.
Berlin, Herr Lemmer, jetzt, Sie haben es angesprochen, Berlin ist Ihre Heimatstadt. Es gibt ein Lied von Ihnen, Bilder aus einer anderen Zeit.
Ja.
Und da heißt es, hab noch immer dieses müde Lächeln, noch immer dieses Schuldgefühl. Denke ich an meine alte Schule tief im Westen von Berlin, da wo Schweiß aus Angst geboren mir noch immer in der Nase steht und der Wachsgeruch des Bodens träge durch die Flure weht. Wie war Ihre Kindheit in Berlin?
Ich bin ja im Ostberlin geboren, in Adlershof. Und das war eben 49er Jahrgang. Ich bin also 53, habe ich auch die Panzer bei uns vorbeifahren sehen, die nach Stadtmitte eben den 17. Juni niederknüppelten. Das habe ich heute noch vor Augen, diese Panzer, weil das als 3-4-Jähriger ist das, ja, das dröhnte alles. Ich habe das alles noch so im Ohr. Ich habe mich mit meinem Vater nicht verstanden. Mein Vater war ein ziemlich gewalttätiger Mensch und dem Alkohol sehr zugetan auch. Und irgendwann im Suff hat er wohl wahrscheinlich in irgendeiner Kneipe irgendeinen Blödsinn erzählt. Und zack war er für 3,5 Jahre weg, ne? Und meine Mutter hat uns dann, mich und meine beiden kleinen Schwestern, die jünger sind als ich, wir sind dann nach West-Berlin und, weil sie wäre vielleicht auch noch verhaftet worden. Und so sind wir in West-Berlin als Flüchtlinge geblieben. Und ich bin dann in Zehlendorf, also tief im Westen von Berlin, unten in Südwesten. Am Wannsee da sozusagen groß geworden, in einer doch wunderschönen Gegend eigentlich. Ein sehr ruhiger Bezirk eigentlich. In einem ganz großen Flüchtlingslager, wo wir dann mein Vater kam ja irgendwann danach, kurz vor Mauerbau. Das hat er noch geschafft. Mhm. Und ja, da bin ich groß geworden. Und das Gymnasium war eben am Wannsee. Und wir hatten vor kurzem auch wieder ein Klassentreffen und da war diese alte Schule, war sozusagen auch mal, wir haben einen Rundgang durchgemacht, Neubauten, die angebaut worden sind an diese Schule, die damals schon groß war und heute wirklich echt riesig ist, also mit Sportstätten, eigener Kantine und alles Mögliche. Aber die Flure und dieses Linoleum, das roch immer noch so und der Angstschweiß der Kinder, der schwebte auch noch da. Das ist immer noch so. das ist meine Kindheitserinnerung, weil die Schule war für mich eigentlich einfach. Ich bin ja nicht dumm, aber ich konnte nie lange stillsitzen und irgendwie mich konzentrieren auf irgendwelche Lateinvokabeln oder irgendwas, was wir da, oh, das ging mir so zuwider. Außerdem muss ich gestehen, und heute weiß ich das, warum meine Aversion gegenüber dieser Zeit so ein bisschen waren. Wir hatten natürlich auch diese Lehrer, die noch aus der Zeit stammten, die nicht sehr toll war. Wir hatten wirklich alte Nazis noch als Lehrer. Und das, vielleicht habe ich das irgendwie unbewusst in meinem Freiheits- und in meinem Gerechtigkeitswahn, auch von meinem Vater, wo ich immer ungerecht bestraft, weil er nicht durchblickte, weil er betrunken war. Genau das Gleiche habe ich bei den Lehrern teilweise empfunden. Ich konnte die nicht akzeptieren, richtig. Ne?
Das heißt, Sie haben sich Ihre Vorbilder woanders suchen müssen. War das dann der Einstieg in die Musik? Oder
das war der Einstieg in die Musik, ja. Das war aber wie bei vielen so. Da bin ich ja nicht der Einzige gewesen. Denn die ganze Jugend damals, also wir fingen ja an, uns dann für Rock'n'Roll und für die Beatles und für die Stones. Wir sind ja dann über die Musik, sind wir gegen unsere Eltern aufgestanden. Oder gegen die entsprechende Generation der Älteren, die nur alles uns verschwiegen und alles uns verheimlichten und nur in ihren Träumen ihre Ängste noch auslebten, aber nicht darüber redeten, nicht redeten, dass sie schuld waren oder dass sie jedenfalls nichts gemacht haben und dass sie geduckt und natürlich auch durch die Hölle gegangen sind. Aber das haben sie ja selbst verursacht, weil sie nie Nein sagten, sondern immer Ja sagten. Und da sind wir natürlich über die Musik. Und die Musik war das Wichtigste, ja. Und da bin ich nicht der Einzige gewesen. Also meine ganzen Mitschüler. Entweder waren wir Beatles-Fan oder Stones-Fan.
Was waren Sie?
Ich war auch ein Softie. Ich war auch Beatles-Fan, ja.
Ja, hätte ich mir fast denken können. Angesichts der Harmonien, die Sie so auf der Gitarre spielen, das Feine. Und ich habe auch ein passendes Stück mitgebracht aus Ihrem Oeuvre. Das heißt bezeichnenderweise Akkordarbeit. Akkordarbeit, eine Soloaufnahme von der CD Personal Favorites aus dem Jahr 1985. Werner Lämmerhirt, die Folk-Picking-Legende, zu Gast im Doppelkopf. Herr Lämmerhirt, Sie sagten, die Musik spielte eine zentrale Rolle in Ihrer Jugend. Haben Sie denn irgendeine Form von formaler musikalischer Ausbildung genossen?
Nein, ich habe da in der Richtung keine Ausbildung gehabt, weil ich habe mit 13, 14 habe ich so die ersten Griffe auf der Gitarre gelernt. Noch nicht mal mit meiner eigenen Gitarre. Das war eine Gitarre von einem Freund von mir, von einem Klassenkameraden, der eine zu Weihnachten bekam und sie nicht wollte. Und ich habe sie irgendwie immer gehabt. Und später, als ich dann von zu Hause weglief, weil ich es nicht mehr aushielt mit 18, mit meinem Vater, dann und auf der Straße lebte, da ging es erst recht nicht mit einer Ausbildung, sondern ich habe einfach gespielt und habe einfach das Ohr und ich habe alles im Gehör gehabt und konnte mir Sachen eigentlich gut merken. Und ich muss gestehen, dass ich heute noch, also wirklich, ich kann Noten lesen, natürlich, ich zähle das ab und einzeln, aber ich kann sie nicht lesen, wie man so sagt. Das Einzige, was ich ein bisschen kann, ist Harmonielehre, das habe ich mir ein bisschen reingezogen, aber auch erst alles viel, viel später. Denn so Folksongs, das sind 3 Akkorde oder 4 Akkorde. Und wenn man die, wie ich dann anfing, so ein bisschen verziert oder ein bisschen da noch irgendein Daddel dazu macht und da noch ein bisschen was, das ist ja dann ein kleiner Schritt zwar, aber das ist nicht groß mit irgendeiner musikalischen Ausbildung. Das braucht man nicht, das kann man so machen.
Naja, die sind erstaunlich weit gekommen damit. Ich finde das schon faszinierend, was sie da für Sachen machen auf der Gitarre, was da auch harmonisch passiert. Also offensichtlich hat es ihnen nicht geschadet, das nicht theoretisch gelernt zu haben. Vielleicht sogar im Gegenteil, vielleicht war es besser so, denn so haben sie zu einem eigenen Stil gefunden.
Das mag sogar sein, ja. Ich bin sogar, eigentlich bin ich auch überzeugt davon, dass es mir sehr viel Zeit genommen hätte, mich zu entwickeln. Wenn ich dann auch noch die Zeit beansprucht hätte, auf irgendeinem Konservatorium rumzuhängen und Sachen teilweise zu lernen, tut mir leid, Sachen zu lernen, die ich gar nicht brauche, die also aber ja im Programm drin sind. Was soll ich über mehrstimmigen Gesatz aufschreiben aus dem Gehör oder was man eben auf dem Konservatorium alles lernt? Das brauche ich nicht für das, was ich gerne machen möchte. Also habe ich das nie auch vermisst. Sondern ich habe einfach die Zeit auch genutzt, die ich dafür einsparte, einfach zu üben. Und dann hat sich das automatisch auch selber entwickelt. Weil eine Gitarre ist ja kein Geheimnis. Und wenn man Ohren hat, dann kann man hören. Und viele Sachen, die ich dann später auch entwickelt habe, die kann man auf einem Konservatorium und gar nicht lernen. Dass man die Gitarre umstimmt und in verschiedene Harmonien stimmt, das kann man ja machen. Und dass man dann ganz anderen Sound bekommt auch. Das würde man gar nicht so in der traditionellen klassischen Musik lernen. Das geht gar nicht. Deswegen kann ich auch meine Titel auch gar nicht aufschreiben, weil ein normaler klassischer Gitarrist, der würde das gar nicht vom Blatt spielen können. Selbst wenn ich die Noten dahin schreibe, wenn ich die Gitarre umgestimmt habe, das kennt er ja gar nicht. Und dementsprechend kann er das gar nicht spielen.
Wie ist das mit dem Umstimmen der Gitarre? Sie haben gestern im Konzert gesagt, dann fühlt man sich wie Christoph Kolumbus. Muss man das Instrument neu entdecken? Ist das so?
Im Prinzip ist es so, weil die Tonleiter haben eine ganz andere Position auf dem Griffbrett. Und das bringt natürlich so einen Akkord, der auf der Gitarre gestimmt ist. Da kann man auf einer Seite irgendeine Melodie spielen und der Akkord ist ja im Hintergrund immer noch da, weil die Gitarre ja in sich als Akkord klingt. Und so ist das Umstimmen ist zwar ein kleines Geheimnis, dass man da alles wieder neu entdecken muss erstmal, aber wenn man es erstmal so ansatzweise entdeckt hat, dann kann man wunderschöne Sachen damit machen einfach. Und das Schöne ist ja, dass man alles, was neu ist, einen auch wieder inspiriert. Es bleibt ja nicht aus, dass nach 50 Jahren Spielen, dass da auch, will jetzt nicht sagen, eine gewisse Langeweile einsetzt. Aber man bewegt sich immer auf bestimmten Strukturen. Und wenn man das Instrument einfach mal völlig anders stimmt, dann bekommt man plötzlich neue Impulse auch. Und es fängt an, wieder auch spannend zu werden. Man ist dann wie Christoph Kolumbus oder wie andere Forscher, Livingston, keine Ahnung, der neue Regionen für sich entdeckt. Ne? Und das mag sein, dass es nichts Neues ist, weil selbst die Regionen, die neu entdeckt worden sind, da lebten schon welche. Ne? Aber dennoch, für einen selber ist es neu. Und mir macht es einfach Spaß, auch daheim auf Entdeckungsreise zu gehen, auf dem Griffbrett einfach. Ne? Und es kommen neue Kompositionen irgendwie, weil das inspiriert mich so, dass mit Sachen einfallen plötzlich, wow, da bleibe ich dabei und mal gucken, was draus wird. Und dann, und okay, das 10 Titel entstehen und 2 davon sind so, dass ich sie vielleicht spiele. Aber selbst die 10 Titel, selbst die schlechten Titel oder nicht vollkommenen, die sind ja irgendein Schritt nach vorne. Und so ist das, diese Entdeckungsreisen, das ich hoffe, dass ich das noch lange machen kann.
Auf Entdeckungsreise sind Sie auch gegangen mit 17, Sie haben es schon erwähnt, als Sie von zu Hause ausrissen. In dem schon zitierten Lied Bilder aus einer anderen Zeit gibt es auch eine entsprechende Strophe. Und mit 17 wurde ich endlich flügge. Die Straße war mein bester Freund, im Schlafsack unter einer Brücke rauchte ich den ersten Joint, zog per Daumen durch halb Europa, suchte nach dem großen Glück, Die Illusionen, die verflogen, zerbrachen in mir Stück für Stück. Erzählen Sie mal, was war das für ein Abenteuer?
Richtig kann ich mich erinnern an die Winter, die waren immer schrecklich, aber ansonsten nein, das war, ich musste einfach weg und ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, auf was ich mich da einließ. Es war ein Drang nach Freiheit, nach endlich die Schule, das ging mir alles sowas gegen den Strich, dass ich alles hinter mir ließ und mit meinen Eltern ich ja sowieso nicht so richtig klarkam. Sie haben mich auch gar nicht zurückgehalten. Also nicht, dass ich rausgeworfen worden bin, aber sie haben mich auch nicht gesucht oder irgendwie versucht, wieder zurückzubekommen. Ja, der Junge, der ist eben so, ne? Und so war das. Und
ja, und Sie haben einfach die Gitarre geschultert und einen Rucksack gepackt und haben sich auf den Weg gemacht.
Ich habe schon mal in den großen Ferien, bin ich schon mal so mit einem Kumpel, haben wir schon mal so eine Tramtour mal gemacht, aber das war nur in den großen Ferien. Und da haben wir natürlich uns, wie damals so üblich, von der Bundeswehr, selbst in Berlin, wir haben ja keine Bundeswehr gehabt, aber da haben wir so einen Rucksack gehabt und so einen Schlafsack und einen Seesack oder sowas in der Richtung und alles reingepackt und dann los. Ne? Und dann sind wir irgendwie, keine Ahnung, Richtung Bielefeld, Teutoburger Wald, irgendwo sind wir hängen geblieben und sind dann wieder zurück nach Berlin, weil das Geld ausging. Das war dann unsere Tramfahrt. Aber dann, ich hatte ja die Sachen und ich habe sie dann gepackt und bin einfach weg. Und ich habe wirklich unter einer Brücke dann auch die ersten Tage in Wannsee dann übernachtet. Und das Witzige war, dass meine Kumpels aus der Schule, die wussten, dass ich da bin. Und die kamen dann im Sportunterricht, mussten wir immer da so Waldlauf machen. Und dann sind die los und haben ihre Butterbrote mitgenommen und sind dann Waldlauf und sind dann an der ersten Kreuzung, weil der Lehrer sowieso nicht mitlief. Der wartete bis immer, bis wir alle von der Runde zurückkamen. Und da sind die abgebogen, sind erstmal zu der Brücke gekommen und haben ja erstmal mit ihren Broten versorgt und waren alle unglaublich, ja, neidisch nicht, aber wow, ne, dass er sich das traut und so. Ne? Okay, das hat sich natürlich alles verflogen. Aber ich bin dann in die Folkszene rein, weil ich habe dann plötzlich mitbekommen, dass es so Clubs gibt und so eine Sachen. Und das war dann sozusagen mein zweites Zuhause. Und im Sommer bin ich meistenteils wirklich dann durch Europa auch getrampt. Also ich habe den ganzen Sommer in Kopenhagen gelebt, also in Skandinavien. Von da aus bin ich dann ein paar Etappen, ja, Malmö, kurz vor Stockholm. Bis Stockholm bin ich nicht gekommen. Und Amsterdam war die Stadt damals in der Hippiezeit, weil ich bin dann eben einer von diesen Hippies geworden. Ne? Und ich habe auch einen knappen Sommer in London gelebt. Und das war allerdings schon fast am Ende meiner Straßenkarriere sozusagen. Im Winter bin ich meistens in Berlin gewesen, weil da habe ich erstens irgendwie immer einen Unterschlupf gefunden. Und zweitens, das war damals noch so, man musste nur eine Zeitung aufschlagen und man konnte unter 50, 60, 70 Jobs auswählen, weil es gab keine Arbeitslosigkeit. Und irgendwelche Hiwi-Jobs hat man immer bekommen. Und ich habe meistens halt schon irgendwo in irgendeiner Küche gearbeitet, weil da war ich direkt an den Essnäpfen. Ne? Da habe ich dann eben so 2-3 Monate da irgendwie gejobbt oder einen Monat und dann habe ich wieder genug Geld zusammen gehabt und dass ich den Sommer über mehr oder weniger leben konnte und gleichzeitig natürlich Straßenmusik gemacht habe. Und in den Clubs habe ich immer mehr gelernt, immer mehr und immer mehr und es wurde ja auch immer besser. Und so habe ich, nachdem ich aus England wieder kam, in einem Club, der nannte sich Dannis Pan in Berlin, da habe ich Hannes kennengelernt.
Hannes Wader.
Weil er spielte auch in dem Dannis Pan Club und ich fand ihn fantastisch, weil ich kannte ihn. Saß dann immer ganz vorne weil das, was er machte, das hat mich total fasziniert auch. Und er hat dann irgendwie mitbekommen, ich spiele auch Gitarre, ne? Und dann hat er sich das mal auch angehört, als ich dann selber auf der Bühne war und war schwer beeindruckt eigentlich auch. Und so hat er mich irgendwann mal eingeladen zu sich nach Hause und dann haben wir da irgendwas zusammengespielt und das fanden wir beide so gut, dass dann diese Zusammenarbeit, die 2 Jahre dann dauerte oder 2,5 Jahre dauerte, zustande kam. Das war dann so die Ende meiner mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen Obdachlosenzeit, aber das war so, nach 3 Jahren war das zu Ende. Dann fing es auch an, dass ich dann meine erste eigene Wohnung hatte und 28, 75 D-Mark hatte die Miete gekostet von meiner ersten Wohnung. Das war eine anderthalb Räume mit Außenklo im Treppenhaus und Außenwasser. Da war auch noch ein Wasserhahn, wo man mit einem Eimer Wasser musste man das dann in die Wohnung bringen dann, oder in die Räume. Aber es war meine erste Wohnung.
Hannes Wader, wenn der heute spielt, dann spielt er natürlich in schönen Konzertsälen und dann kommen 400 Leute. In welchen Lokalen haben Sie damals gespielt und was war das für eine Szene Anfang der 70er Jahre?
Man darf ja nicht vergessen, Ende der 60er, Anfang der 70er ging es richtig los mit dieser Bewegung, die aus Amerika rüberkam. Diese Singer-Songwriter-Kiste, die ganze Friedensbewegung, die aus Amerika rüberkam, die gegen den Vietnamkrieg, dieser Zeitgeist, der damals herrschte, diese Coffeehouses, wie sich das nannte in Amerika, wo diese ganzen Ikonen von Bob Dylan, Paul Simon, Phil Oakes, Tom Paxton, wie sie alle hießen, das schwappte irgendwie nach Europa rüber. Und natürlich Deutschland ist natürlich ein Ableger von Amerika damals gewesen. Und da schwappte es erst recht rüber. Weil in Berlin sowieso, weil die ganzen Amerikaner waren ja da stationiert. Und zwar mit Familien auch noch. Und deren Söhne, die waren teilweise auch ein Teil der Clubszene. Die gingen ja abends weg, die sind ja nicht in ihrem Ghetto. Und so sind wir auch teilweise an Schallplatten gekommen, die wir gar nicht über diese Jungs, die dann im E-Pack, MPEG oder wie die hießen, diese Läden da. Und da konnten die also wirklich die letzten Bob Dylan-Platten gleich, die waren sofort da, ne? Und es war einfach ein Bestandteil der Szene, akustische, gesellschaftskritische Musik einfach zu spielen. Und Hannes war natürlich einer derjenigen, der das auch aufsog und allerdings dann eben mit der deutschen Sprache versuchte. Und das war ein Schmelztiegel. Wenn sich jemand für akustische Musik interessierte, dann waren es eben diese Clubs, die eben so nachgeahmt worden sind aus den Staaten, von den Staaten her. Und das war ein Treffpunkt. Und
wie groß waren diese Clubs?
So 100 Leute oder so. Aber natürlich Hannes Wader, als ich mit ihm dann auf Tour ging, das war natürlich dann schon, das waren Hallen. Das war dann bis zu 2000 Leute. Ne? Mhm. Und das ist, bei ihm ist es ja heute noch so, dass er sehr große Säle spielt immer noch. Das, was ich toll finde, unglaublich. Nicht nach 40 Jahren. Ne? Mhm. Unglaublich.
Hannes Wader hat von Anfang an in deutscher Sprache gesungen. Sie haben erst relativ spät damit angefangen, kam zunächst vom Englischen. Und hier ist ein deutsches Lied aus ihrer Feder. Es heißt, wenn der Frühling explodiert.
Sehr sanft aus Süden weht und der erste Flieder blüht, hat der Winter sich längst aus dem Staub gemacht. Und die Luft ist voll vom schweren Duft, ohne dass man sich bemüht, sind alte morsche Glieder neu erwacht.
Wenn der Frühling explodiert, von Werner Lämmerhirts Album Heimspiel aus dem Jahr 2006. Die Folkpicking-Legende ist heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Herr Lämmerhirt, 1997 erschien Ihr Album mit Pauken und Trompeten. Es enthielt Ihre ersten deutschsprachigen Lieder, nachdem Sie sich vorher immer in Englisch ausgedrückt hatten. Warum dieser Wechsel im reifen Alter von 38 Jahren?
Der Wechsel kam deswegen, weil ich bin ja Ende der 70er Jahre, ja 1980 rum, aufs Land gezogen, von Berlin weg. Und plötzlich war ich nicht mehr ein Teil der Clubszene, weil in unserem kleinen Dorf, da gibt's keinen Club. Das hat mich so erstmal gar nicht so tangiert, weil auf dem Lande leben, das war das Wichtigere. Und vor allen Dingen in einer eigenen, im Eigentum, weil ich bin ja, wie gesagt, von der Straße. Und dann plötzlich hatte ich ein eigenes Haus. Ne, und einen großen Garten und einen kleinen Bach, der da durchfloss und 10.000 Quadratmeter Grund und Boden und ich habe da nichts vermisst, ne, an Clubszene. Bloß, ich kam mit der Sprache nicht mehr klar. Weil in Berlin, wenn ich abends in den Clubs war, und ich war jeden Abend in den Clubs, irgendwann, immer, außer ich war auf Tournee, dann habe ich mit den Amis oder mit den Engländern, da haben wir eben Englisch gesprochen. Und ich war mit der Sprache so verwurzelt auch, dass ich teilweise auch Englisch geträumt habe. Ich konnte mich also fließend gut unterhalten. Plus dann habe ich plötzlich nach 10 Jahren gemerkt, wo ich auf dem Lande lebte, mein Vokabular wird immer weniger. Weil ich auch nicht so die Muße hatte, englischsprachige Bücher zu lesen, so wie Lord of the Ring oder so, Herr der Ringe in Englisch, im Original oder so. Da hätte ich vielleicht noch meine Sprache etwas retten können, also mein Vokabular. Und plötzlich merkte ich, dass ich mich nur noch mit Floskeln in meinen Texten, mit irgendwelchen Worthülsen, die ich von irgendwelchen anderen Titeln her kannte. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Und dann kam ein einschneidender Punkt hinzu, dass ich durch das viele Üben, teilweise bis zu 6-7 Stunden am Tag, irgendwann auch Schwierigkeiten mit meinen Handgelenken bekam. Und ich hatte dann plötzlich so eine Art von Karpaltunnel-Syndrom. Und es musste operiert werden. Und dann lag ich plötzlich da in Gips. Und schlaue und vor allen Dingen liebreizende Ärzte haben mir auch gesagt, ich werde vielleicht gar nicht mehr spielen können. Und das hat mir erstmal in irgendeine Magengrube einen tiefen Schlag versetzt. Und dann habe ich da gesessen mit diesem Gips und habe aber schon damals meinen ersten Atari-Computer besessen. Und auf dem habe ich dann angefangen, mit einem Fingersystem Tagebuch zu schreiben. Einfach, um mich abzureagieren. Und dann habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben plötzlich. Und plötzlich merkte ich plötzlich, dass ich, als ich schrieb, ein größeres deutsches Vokabular plötzlich entwickelte, was ich in mir nie vermutet habe, weil wenn man sich normal unterhält, dann sagt man so, ey, wisst ihr, und da, die, ja, und da. Und da ist ja nicht viel, ne? Das sind 100 Wörter, mit denen man sich teilweise am Tag auseinandersetzt. Und plötzlich merkte ich, dass da viel mehr ist. Und plötzlich waren auch diese Gedichte da. Und meine Frau sagte, ja, sag mal, das kenne ich ja gar nicht von dir. Das ist ja irre. Und dann war ich plötzlich selber begeistert, was da rauskam. Ne? Und als ich dann wieder den Gips weg hatte, und dann fing ich an, auch die Gitarre erstmal so auf einen Akkord umzustimmen, damit ich mit der einen Hand, die immer noch wehtat, einfach weil das heilte eben, dauerte eben. Und da konnte ich mit diesem einen Akkord und wenigstens so einen Finger rüber oder mit einem Bottleneck, also so ein Glas-Dings da rüber, so das ist so ein Slide-Effekt. Und plötzlich habe ich so Melodien entdeckt, die man für diese Gedichte benutzen könnte. Diese Pauken- und Trompeten-Platte. 60% dieser Gedichte, die da in der Zeit entstanden, die sind dann vertont von für die erste deutschsprachige CD. Weil dann habe ich mir gesagt, dann brauche ich keine englischen Worthülsen mehr. She is gone and he is gone und was weiß ich. Und alles ist fun. Nee, das wollte ich dann nicht mehr. Und fing dann an, mich in diesem Metier weiterhin zu verfeinern und zu verbessern. Und natürlich war es am Anfang für manche, die meine Musik bis zu dem Zeitpunkt verfolgten, erstmal etwas merkwürdig, plötzlich einen ganz anderen Sound zu haben. Obwohl manche Leute sagten, ja, okay, das ist Deutsch, aber du klingst immer noch Englisch. Ne? Und vielleicht ist es ja auch so. Aber ich weiß ja, dass ich teilweise sehr skurrile englische Sachen geschrieben habe, die auch nicht gut waren. Aber sie waren eben hierfür, für Deutschland waren sie okay, weil keiner sowieso das so richtig wahrnahm und verstand. Ne? Und international sind die Sachen ja nie rausgekommen. Ist ja auch wurscht. Aber jedenfalls, plötzlich verstanden die Leute, was ich da sagte. Und plötzlich kamen so einige taxifahrende, abgebrochene Germanistikstudenten auf mich zu und wollten mich da irgendwie verbessern und mir irgendwas erzählen. Und da habe ich gesagt, Jungs, wenn ihr es besser wisst, dann schreibt doch Lieder, ne, und fahrt nicht Taxi. Und vor allen Dingen hat es mich am Anfang natürlich auch verletzt, weil ich war ja sehr sensibel in der Richtung. Ich war ja selber noch unsicher, ob es richtig ist, was ich da mache, weil es war was Neues. Ich war noch auf einem schwankenden Boot sozusagen und versuchte mich da krampfhaft festzuhalten, weil ich wollte auf dem Boot bleiben. Und jetzt ist es so ein ruhiges Fahrwasser, aber damals war es noch schwankend und es hat mich dann schon verletzt, wenn Leute sagten, sag mal, meinst du das ernst oder willst du dich lächerlich machen oder was soll denn das? Das war auch die Zeit, weswegen ich nach 2 Produktionen auch erstmal Stockfisch verließ, weil auch Günther Paula auch so ein bisschen den Ansatz hatte, er kam damit nicht klar, ne, weil er steht einfach auf englischsprachige Sachen und so. Und so fing ich an, dann meine eigenen Produktionen dann auch zu machen. Und so kam ich dann auch wieder nach Berlin und habe diese Heimspielproduktion da gemacht, weil ich das erste Mal wieder in Berlin produziert hatte. Auf eigener Kappe dann alles. Aber wie gesagt, das war der Grund, weswegen ich umstieg. Es war die Krankheit. Es war diese Pause, die ich machen musste. Und in der Pause mir nichts Besseres einfiel, als mich in der deutschen Sprache einfach erstmal abzureagieren, um die Zeit bis zur Genesung wieder hinzubekommen. Und da plötzlich merkte, ja, das ist gar nicht so uninteressant. Da sollte ich mal dabei bleiben, ne?
Und Sie sind dabei geblieben. Ihr Repertoire besteht aus deutschsprachigen Liedern und virtuosen Instrumentalstücken. Aber wer Konzerte von Ihnen erlebt hat, der weiß, dass Ihr Repertoire eigentlich auch noch darüber hinausgeht. Sie sind auch ein Meister der geistreichen, ausufernden, witzigen, ironischen Ansagen.
Ja, ich weiß ja, dass es manchmal zu lang ist, vielleicht für manche Leute. Aber ich versuche natürlich diesen Abend, den ich zusammen mit dem Publikum erleben darf. Ich bin ja auch Zuhörer in dem Moment, obwohl ich da vorne sitze. Ich würde mich langweilen, wenn ich nur spielen würde. Das mache ich zu Hause, weil da mache ja keine Ansagen. Nee, aber nee, da muss ich auch mit den Leuten interaktiv sein. Also, dass ich irgendwas erzähle und da kommt eine Reaktion und ein Lachen oder irgendwas. Und das macht mir einfach Spaß mit den Leuten. Es muss Laune machen, es muss Emotionen drin sein, es muss lustig sein, es muss auch traurig sein und es muss nachdenklich sein und es muss ernsthaft sein und es muss aber auch albern sein. Es muss alles muss drin sein. Und so ist ein Abend erst für mich rund, wenn alle Facetten dieser Art drin sind. Und so sind natürlich diese Sprüche und diese Anekdoten, die machen mir auch immer wieder jedes Mal selber Spaß. Auch wieder, ich lache dann auch selber. Und ich finde das einfach, ja, ich kann gar nicht anders.
Zum Glück. Eingangs hatte ich erwähnt, dass Sie auch Workshops geben. Wie muss man sich das vorstellen?
Natürlich, ich versuche natürlich auch viele Sachen, die mir einfielen und die ich wichtig finde und die ich gut finde, auch weiterzugeben. Und das mache ich eigentlich seit über 20 Jahren. Das habe ich schon vor meiner Operation Sache, die für mich auch ein Einschnitt ist, gemacht, weil ich finde das einfach auch witzig, weil das weiterzugeben, weil das, man kommt auch dem Publikum sehr nah mit den Leuten, die zu einer auf die Seminare kommen. Und die andere Sache ist natürlich auch die, in den Sommermonaten, früher gab es ja noch sehr viele Festivals, also so akustische Folkfestivals und alles sowas. Jedes Wochenende war im Sommer irgendwo, an Ingelheim, Mainz, Lennestadt, Oppenheim, Dreieichenhain war eins mal. Und in Oppenheim kann ich mich erinnern, das war so ein nettes Festival. Wenn die Leute rausgegangen sind aus dem Festivalgelände, dann haben die sich in der Innenhand, haben die sich so einen Stempel geben lassen. Und wenn sie dann wieder reingingen, dann haben sie die Hand gehoben und haben den Stempel gezeigt. Und dann stand neben der Kasse so ein Opa, der sich dafür interessiert hat, was ist denn hier los, ne? Und da hat er auch gefragt, ja, was ist denn hier los? Und da meinte er, ja, das sehen Sie doch. Und da waren wieder so drei Leute, die vorbeiliefen und gerade die Hand so hielten. Da meinte der bloß, ja, das wird aber auch wieder Zeit. Ne? Das sind so kleine Anekdoten, die. Aber ich gebe gerne das, was ich so ein bisschen für mich gelernt habe, auch gerne weiter. Und das, die Grundbasiswissen des Fingerpickings und was ich versucht habe, ja auch zu erklären mit dem Daumen und mit den Fingern, den Leuten sozusagen beizubringen, dass sie ihre drei Akkorde, die sie am Lagerfeuer spielen, dann plötzlich mit Fingerpicking spielen können. Und das ist ja, da öffnen sich Welten für manche Leute und das macht mir so viel Spaß und auch Freude, wenn die Leute nach einer Woche intensiv Party und Lernen und was weiß ich, wieder nach Hause fahren. Und sich gleich fürs nächste Jahr wieder angemeldet haben und einfach nicht nur um weiter zu lernen, sondern auch einfach diese Atmosphäre, weil das sind ja so Gleichgesinnte und das macht so viel Spaß und ich will das gar nicht mehr missen. Das mache ich, selbst wenn ich vielleicht keine Tourneen mehr mache, aber Workshops werde ich immer noch machen.
Und die Straße lässt Sie nach wie vor nicht los?
Naja, ich habe nun mal eine Beschäftigung, die mir am meisten Spaß macht und die ich auch nur gut kann. Das ist eben die Musik und die Straße lässt mir in der Richtung natürlich nicht los, weil das Spielen im eigenen Kämmerlein, das sollte man natürlich, das machen viele Leute als Hobby. Aber wenn man's, nee, Musik muss unter die Leute. Ne? Und also muss man unterwegs sein.
Meine Frage zielte auf was anderes, dass Sie sich mit Plänen tragen, eine längere Radtour durch Deutschland zu machen.
Ah, ja. Ja, natürlich, das Radfahren hat natürlich auch so, es gibt ja, wie in der Musik auch, es gibt da die Klassikgitarre, es gibt die Jazzgitarre, es gibt da die akustische und die elektrische. Und so gibt es beim Radfahren natürlich auch verschiedene Sachen. Es gibt das Mountainbike-Fahren, da gibt es das Rennradfahren, da gibt es der Wettkampf untereinander und so. Und es gibt das Radreisen. Und ich habe ja erwähnt, dass ich ganz gerne immer an der freien Natur auf war. Und ich habe jetzt seit 3 Jahren, habe ich jetzt das mit Zelt und Kocher und so unterwegs. Und ja, der ältere Herr dann auf so einem Reiserad und mit Packtaschen dran. Und dieses Jahr habe ich eine Reise geplant mit einem Freund zusammen. Wir fahren dann von Berlin aus, weil er ist Berliner. Und ich werde dann mit meinem Rad sozusagen mit der Bahn zu ihm hinreisen. Und wir fahren von da aus dann über die ganzen Brandenburger Seenplatten und Havel bis zur Elbe. Und dann fahren wir die Elbe hoch bis Hamburg. Und wir freuen uns. Und ja, ich habe mir extra noch ein Reiserad im letzten Jahr gekauft, wo man wirklich alles ranmachen kann. Gepäckträger vorne und hinten. Und man etwas bequemer auch drauf sitzt für längere Strecken. Und das, ja, das, da freuen wir uns. Ja, ja.
Ja, super. Da wünsche ich Ihnen vor allen Dingen gutes Wetter und immer Rückenwind.
Ja, das wünsche ich mir auch.
Das war der Doppelkopf in HR2 Kultur mit dem Gitarristen und Sänger Werner Lämmerhirt. Mein Name ist Jürgen Schwab und zum Schluss, Herr Lämmerhirt, hören wir noch eine Aufnahme, die Sie auf einer Konzertgitarre eingespielt haben. Open It Up heißt das Stück und ich finde, das hätte auch Johann Sebastian Bach zur Ehre gereicht.
Na, so weit wollen wir erstmal nicht gehen, aber das Witzige ist ja, dass ich schon in der Schulzeit wusste, weil mein Musiklehrer mir das mal zusteckte, dass die Mutter von Johann Sebastian Bach als Mädchen Lämmerhirt hieß. Und sie hat später den Herrn Bach geheiratet und mehrere Kinder mit ihm gehabt, unter anderem eben auch Johann Sebastian, also unser Johann Sebastian. Ich sag dann immer Onkel Johnny zu ihm, ne?